At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
Famous for their iconic Humboldt fog, inspired by the misty Humboldt County coastline, Cypress Grove has been a cornerstone of American cheese for over 40 years. Their range of fresh, soft, ripened, and aged goat cheeses promises an unforgettable experience. Proudly crafted in Arcata, California, where the redwoods meet the Pacific Ocean, Cypress Grove cheeses are available nationwide at specialty retailers. Discover their cheeses, serving tips, and even order online at cypressgrovecheese.com. Perfect for any occasion or as a gift. There's nothing like that Humboldt fog feeling.
In /GG Folge 46 sprechen wir über einen der derzeit besten E-Sportler der Welt, Jonas Wirth. Zudem gibt es UFL im Beta-Check und Valorant für die Konsole. Dazu Neues aus dem Privatleben von Nicole und Chris. Viel Spaß!
Herzlich willkommen zu /GG, dem Kicker-Podcast zu allen E-Sport-News. Mit Christian Gürnt und Nicole Lange.
Schönen guten Tag zur mittlerweile 46. Ausgabe von /GG, dem Kicker E-Sport News Podcast, der zweiten Ausgabe im Juni 2024. Mein Name ist Christian Gürn und an meiner Seite begrüße ich, wie immer, meine Kicker-Kollegin Nicole Lange. Nicole, wie geht's dir denn?
Ja, sehr gut. Ich habe gerade schon meine Ärmel hochgekrempelt. Eigentlich wollte ich ja mein pinkes DFB-Trikot anziehen, so, aber die Temperaturen sind ja mittlerweile schon wieder etwas runtergedroppt, zumindest hier im Norden bei uns, und jetzt ist es doch nur der etwas wärmere Hoodie geworden, aber ja, alles gut soweit, und es ist ja einiges passiert seit unserer letzten Aufnahme, ne? Da war Summer Games Fest Week, da war die EM, die jetzt gestartet ist, ne? Und das nur innerhalb von 2 Wochen. Also, es ist ja richtig viel passiert, und meine Liste der Games Week, ich weiß nicht, hast du es geguckt, weil, also, da kann man ja mal kurz sagen, wie viel da so vielleicht bei rumbekommen ist, was du da so interessant fandest. Es waren noch tatsächlich ein paar E-Sport-Titel dann auch dabei. Aber auf meiner Liste stehen 33 Spiele.
33?
Und 33 habe ich mir aufgeschrieben, ja, über die ganze Summer Games Week. Also, es waren ja mehrere PKs, die da über 3-4 Tage ja stattfanden, so. Mhm. Und weißt du, was keines davon war?
Keines der Spiele?
Ja, die auf meiner Liste stehen.
Animal Crossing 4.
Nee. FIFA 2K.
Ach so. Aber Animal Crossing 4.
Den musste ich jetzt nochmal bringen.
Ja, okay, ja, nee, hast recht, ja. Tatsächlich habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass das ja hätte auch angekündigt sein müssen. Ich habe
vielleicht
aber auch
zu Gamescom.
Vielleicht, ja. Vielleicht kommt es dann schon raus, wer weiß. Vielleicht ist dann schon draußen. Ja. Unser Shadow Drop. Übrigens, Spiel ist draußen. Ist auch für alle kostenlos. Summer Games Week fand ich interessant. Ich muss aber sagen, richtig krass abgeliefert hat nur Xbox. Also alle anderen waren auch, das war alles gut, aber Xbox hat wirklich 1,5-2 Stunden waren es, glaube ich, Dauerfeuer gehabt mit unsagbaren Titeln. Ne? Also allein das Gears E, der jetzt kommt, bin ich einfach, da freue ich mich. Das wird richtig schön schmutzig und gut. Aber auch fast alles direkt im Game Pass. Ne? Also das neue Call of Duty im Game Pass. Das neue Gears im Game Pass. Dessen Namen ich nicht aussprechen kann, im Game Pass. So, also es kommt ja alles direkt im Game Pass. Und das wird ein ganz, ganz großes Fest. Beim Gears-Trailer war es dann für mich natürlich komplett vorbei. Ich war aber während des Summer Games Festes, war ich ja, das habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt, in dem Roleplay-Verse, dem Nachfolger quasi zur Roleplay-Convention. Und ey, ich muss ja sagen, ich liebe ja so Cosplay-Kram und sowas. Ne? Ich mache das nicht selbst, aber ich gucke es mir einfach gerne an, und ich kann vor allem halt verstehen Leute, die das betreiben, professionell betreiben oder auch einfach als Hobby betreiben, aber dafür da halt quasi professionell, wie viel Zeit sie da aufwenden. Und ich finde das alles so wahnsinnig toll. Aber ich finde es ja auch immer so ein bisschen freaky, ne? Muss man ja auch sagen. Also man ist ja schon so, okay, das ist schon ein bisschen freaky. Und da war ja wirklich so, das Nonplusultra in Sachen Cosplay war da. Ein unfassbares Lilith-Cosplay habe ich gesehen. Richtig viel zu Warhammer 40k, da war eine eigene kleine Stadt aufgebaut zum Thema, ich sag jetzt mal Mad Max, dystopische Zukunft, die wie Mad Max wirkt, so.
Okay.
Und dann Mittelaltermarkt etc. pp.
Der Klassiker.
Also alles, ja, so. Und der Direktvergleich, der sich natürlich anbietet, ist die Gamescom. Ja, das heißt, es war günstiger als die Gamescom, ist nicht ganz so groß wie die Gamescom, muss man auch dazu sagen.
Ja, das,
ne. Verpflegung, also gegenüber der Gamescom war das ein Sternebuffet, ja, so. ist halt Mittelaltermarkt draußen, ne? Das heißt also, frische Pilzpfannen hattest du, Stockbrot hattest du, du hattest irgendwie so Knoblauchbrot, du hattest Germknödel, ey, das war alles so unendlich gut. Zu einem fairen Kurs auch, muss man sagen. Auch da kann sich die Gamescom natürlich ein, ich sag mal, zwischen den Hallen, ja, so die Asia-Nudeln für 45,60 €, ist natürlich
ja,
ein
die Pommes kostet nicht und ganz so viel.
Ja. Aber
ja, aber es ist schon teuer, das stimmt.
Also
schon.
Das war 10-mal besser, so, also wirklich 10-mal besser. Dann direkt noch Konzert auf dem Gelände von oder Bühne, mehrere Bühnen, aber eine Bühne draußen mit Konzerten, Saltatio Mortis und so weiter. Und wir hatten ja einen Slot mit Locana. Ich war ja für Ravensburger da. Und wir hatten einen Slot auf einer Bühne für Locana. Und wann hatten wir den Slot? Wir kamen in die Halle brechend voll. Wirklich brechend voll, diese Halle. Dann waren wir so, yes, jetzt gleich geht's los. Wir machen gleich hier geile Locana-Action, was geht ab? Dann haben wir gesehen, wer auf der Bühne ist. Saltatio Mortis, quasi der Hauptact. Ja, also als so eine, hier so Q&A, FAQ, irgendwas, Fragerunde. Ja. Und als sie dann auch die Bühne verlassen haben, war die Halle halb so voll. Das muss man dann auch sagen. Wir gingen dann auch einfach auf die Bühne und haben gesagt, so ist es, wenn man nach dem Headliner spielt. Aber danke, dass ihr hier seid. Jetzt spielen wir ein bisschen Locana. Aber prinzipiell war das richtig, richtig toll, weil es gab so eine, wir waren in so einer eigenen Halle. So. Also wirklich eine ganz eigene kleine Halle und haben da halt die ganze Zeit Karten gespielt mit Leuten. Und auch da wieder, und das galt nicht nur für Locana, das galt auch für die anderen Stände drumherum, auch wieder der Vergleich zur Gamescom. Gamescom ist natürlich viel Massenabfertigung. Ja, also 10 Minuten ja, FIFA, 10 Minuten Call of Duty, dann Beta, die Demo vorbei und du musst weiter. So. Ey, mit uns saßen da Leute stellenweise 1,5 Stunden haben Karten gespielt. Bei anderen Ständen haben sie irgendwie 2 Stunden lang Figuren bemalt. Ne? So. Und
ja, das muss man sagen, gab es aber auch auf der Kaktus. Also da war es auch ganz ganz nett umgesetzt. So, da gab es ja auch wirklich so ein Tabletop-Dorf irgendwie, wo dann aber auch noch Karten gespielt wurde und sowas halt alles. Ne? Aber das geht natürlich auf so einer Gamescom teilweise echt unter. So, dann, ne?
Ja, schon. Und das, also du hast halt bei der Gamescom hast du diese, ich sag jetzt mal, die Halle, wo auch die Bundeswehr ist und sowas. Ja? Also die klassische, ja, da packen wir mal alles rein, Halle. Da geht das natürlich, ne? So ein bisschen mehr. Aber ich muss sagen, mir hat es sehr gut gefallen. Es gab ein Feuer während der Veranstaltung. Auch das wurde alles sehr, sehr schnell geregelt. Wir waren am anderen Ende der Halle. Wir haben es gar nicht mitbekommen so richtig. Aber
also ein nicht offizielles Feuer.
Ja, ja, genau. Also das muss man auch sagen.
das war nicht geplant.
Feuerwehr und Co. waren sehr, sehr schnell vor Ort. Reibungslos hat das Ganze geklappt mit den Securities. Und das Beste, und dann beende ich auch meinen kurzen Liebesbrief quasi an dieses Roleplayverse. Weil es war dieses klassische, alle müssen raus über die Notausgänge, ja, so, und 2 Minuten später, und dann waren schon die Feuerwehrautos da und so weiter und so fort, die Cosplays müssen ja auch raus, so, und 2 Minuten später ging dieses Tor nochmal auf und dann stehen so, wir standen mit 2000 Leuten vielleicht, würde ich sagen, naja, nee, nicht 2000, 1000 Leute, 1000, so, standen da, dann geht dieses Tor nochmal auf und dann steht Iron Man auf einmal da und will auch raus, aber als er da stand, das wirkte so wie, Leute, ich hab's hier voll unter Kontrolle, so wirkt das so ein bisschen und dann war es natürlich auch so, die Leute wissen natürlich auch, dass es ein bisschen witzig ist, wenn sie dann Cosplays rumlaufen, so, und dann hat er auch so, hey Leute, hier ist alles unter Kontrolle, und dann haben diese 1000 Leute, haben so, ja, du hast uns gerettet, Iron Man, so, und alles war cool. Und dann kommt der witzige Part. Er musste natürlich über die Nottreppe musste er runter. Und das ist in einem Cosplay manchmal nicht so einfach. Und er sah einfach aus, als sei er 104 Jahre alt und musste sich am Gelände festhalten, während er diese Treppen runterlief. Also das war schon ein Bild für die Götter. Aber auch viel Handwerk und sowas da. Also hat, hat Spaß gemacht. Und sehr, sehr viele nicht lizenzierte Produkte hat man auch gesehen. Fand ich auch ganz gut beim Handwerk. Aber so ist es nun mal. Ne? Also ich glaube, da darfst du als Lizenzhaber so von Disney und Nickelodeon und so weiter, darfst du dann nicht über die Messe gehen, sonst kriegst du einfach hast du viel zu tun, sag ich mal so.
Gimli, glaube ich, Gimli auch ja, immer auch hoch im Kurs bei solchen Messen. Ja, genau, das, also da frage ich mich auch des Öfteren, wie sieht denn das so mit der Lizenz aus? Dürft ihr
aber das ist so ein bisschen
alles?
Wie bei der Kirmes.
Naja,
Weißt, also so wo der Autoscooter dann genau. diese geilen Disney-Bilder hat.
Mario Kart und so,
genau.
Mario, so, wo, Sean Connery und so, ne?
Wo so Graffiti-mäßig dann irgendwas an die Autoscooter gesprüht wurde. Also so fühlte sich das auch manchmal an. Aber kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Ich denke mal, das wird nächstes Jahr ja auch wieder kommen. Ich hatte wirklich sehr, sehr viel Spaß, oder wir alle dort in unserer Gruppe hatten sehr, sehr viel Spaß. Und das lag nicht nur an unserer eigenen Aufgabe da, sondern einfach, weil es wirklich eine sehr schöne Messe war. Ansonsten, du hast gesagt, EM-Start. Ich war ja zum EM-Start in, das Eröffnungsspiel war ja in München, und wir sind am Tag des Eröffnungsspiels sind wir nach Berlin gereist, und am Tag des Berlin-Spiels sind wir dann wieder nach München gereist. Das heißt, wir hatten also immer eine schöne volle Portion Zug und ICE und so weiter und so fort. Und
kommt viel Krach. Man eigentlich mit.
So hatten wir. Ja. Aber das war sehr schön. Wir waren da bei einem Konzert, und was ich jetzt gespielt habe am Wochenende ein bisschen, vielleicht auch da noch, Multiverses habe ich gespielt. Das ist quasi, also jetzt mal ganz blöd gesagt, Smash Brothers auf allen Plattformen außerhalb der Switch. So, nur halt mit so Warner-Charakteren. Also alles, was so aus diesem Warner-Kosmos kommt, Scooby-Doo, Batman und so weiter und so fort, da kannst du halt ein bisschen zocken. Und das funktioniert sehr gut, das macht sehr, sehr viel Spaß tatsächlich. Und gibt es 1 gegen 1, 2 gegen 2. Das sollte aber eigentlich auch, glaube ich, schon vor 2 Jahren erscheinen. Ich habe die Alpha zur Pandemie gespielt, das weiß ich. Und die Beta auch. Und dann hat man lange Zeit nichts mehr davon gehört. Und jetzt kam es halt vor kurzem. Aber hat wirklich viel Spaß gemacht. Hast du irgendwas? Und hier The Boys hat angefangen. The Boys Season 4.
Ja, da wollte ich noch ein bisschen warten, weil ich glaube, es sind jetzt ja nur die ersten 3 Folgen raus. So. Ich weiß nicht, in welcher Taktung die jetzt genau rauskommen bei Amazon.
Das weiß ich auch
nicht. Aber ja, da habe ich auch schon drauf geguckt, aber ich habe noch keine gesehen. Ich bin noch unsicher, ob ich mir das jetzt so stückchenhaft gebe, aber vielleicht, wenn die ersten 3 rauskommen, so nach und nach, bis die nächsten dann rauskommen, vielleicht geht das ja von der Zeit her. Ich finde es immer so doof, wenn du dann wieder, also früher, gut, man ist so verwöhnt, ne, mittlerweile, so, dass man eigentlich so weggucken kann alles. Ja, aber das früher ja auch immer eine Woche manchmal warten musstest, bis dann die nächste Folge kam, das war ja früher auch normal, ne, aber naja.
Ich bin ja Team versetztes Release, tatsächlich, weil wenn 10 Folgen auf einmal kommen, dann wirkt es wie so eine Aufgabe, weißt? Und wie so ein, ja, ich muss das jetzt abhaken. Und so ist es so, ey, freue ich mich drauf, kann ich jede Woche eine Folge gucken, jetzt habe ich halt 3 zum Start. Ist fantastisch. Also es fängt so an, wie die letzte Staffel aufgehört hat, und ich habe das Gefühl, es wird wirklich von Staffel zu Staffel einfach noch besser, obwohl man schon davor gesagt hat, ey, es kann eigentlich nicht besser werden. So, und ich finde es immer noch super witzig, dass sowohl Invincible als auch The Boys bei Amazon laufen, weil sie genau diesen Großkonzernkram und dieses, Anführungszeichen, Überwesen-Ding so zur Schau stellen. Naja, aber das soll es gewesen sein von meiner Seite aus. Hast du irgendwas geguckt, gesehen, gefühlt, gespürt, gelebt in den letzten Tagen?
Ja, natürlich das EM-Spiel, klar. Guter Einstand auf jeden Fall für Deutschland. Und ansonsten habe ich mich wirklich querbeet durch die ganzen Demos oder durch die Demos, die es jetzt schon gab, und der Spiele, die mich interessiert haben. Copycat unter anderem habe ich auch mal reingeguckt, so, aber auch eigentlich alles, was so beim Wilson Festival während der Summer Games Week an Demos rauskam, habe ich mir alles mal angeschaut. Und da waren wirklich auch ein paar sehr schöne Spiele dabei. Aber man muss da auch immer gucken, diese Cozy Games sind immer kurz davor, in Arbeit auszuarten, so wie bei Stardew Valley, ne? Das ist eigentlich super, super chillig, richtig schön alles gemacht und so, und dann geht's halt so in Arbeit über. Und da hatte ich auch 1-2 Spiele, die, wo du zum Beispiel so einen Food Truck hast in einer ganz chilligen Welt, die Story ist eigentlich auch ganz nett und so, und du musst da so ein bisschen so Gerichte verkaufen und sowas halt alles, aber dann kommt wieder so dieser kapitalistische Aspekt herein und ja, ich will noch mehr verkaufen und so, und ich muss das kriegen, um das abzugraden und so, und da ging es dann schon wieder so ein bisschen dahin mit der Coziness, aber genau, also da habe ich mir wirklich ein paar Spiele noch auf die Liste gepackt, ein paar angeguckt, so, ich bin ganz ehrlich, ich weiß gar nicht mehr alles, was ich, also es war auch wieder so ein Katzenspiel dabei, Ich glaube, das war nicht Copycat, was ich mir auf die Liste gepackt habe, sondern das hieß irgendwie anders. Du spielst da so eine Katze, die bei so einer Oma einzieht, weil die vorherige Katze weggelaufen ist, so, und du bist sozusagen die neue Heimkatze. Und ich finde es ganz spannend, weil du da die Gedanken der Katze so ein bisschen auch immer nahegebracht bekommst, so, und wie Katzen so sind, so, nee, du, ich gehöre hier nicht her, das ist nicht mein Zuhause, ich will hier so schnell wie möglich wieder weg, so, und die Oma ist eigentlich ganz, ganz nett und freundlich und so, aber du bist erstmal im ersten Moment so ein bisschen so störrisch und hast keinen Bock drauf, da irgendwie betätschelt zu werden und so. Und das kriegst du dann auch irgendwie über die Texte immer so mit. Also ist auf jeden Fall ganz nett. Und ich habe natürlich das Dave the Diver Godzilla Add-on gespielt.
Ja.
Und durch. Also, ist schon ganz, ganz nett auf jeden Fall. Ja.
Als du gerade gesagt hast, Cozy Games, die so ein bisschen in Arbeit Arten, danke dir. Da muss ich mal an Dave the Diver denken. Weil ich liebe Dave the Diver. Aber halt, also irgendwann kommt dieser Moment so, ja, hier kannst du noch Gemüse anpflanzen und hier kannst du dann repopulieren irgendwelche Tiere. Und so, ey, weiß ich nicht. Ich wollte einfach nur ein bisschen tauchen und irgendwie Sushi machen. So,
und weißt dieses du? Minigame auf dem Handy mit dem Tier, das du auch noch füttern und sauber machen.
Ja, das habe ich einfach gelassen. Da war ich komplett aufgeregt. So, nee, ey, das kann mich nicht auch noch drum kümmern. Also ja, ich hab hier einen Sohn, bei dem muss ich mich auch kümmern. So, ja. Und selbst da habe ich manchmal keine Lust mehr.
Selber so, also, echte Tiere auch noch.
Naja, genau, selber echte Tiere. Also irgendwann ist auch mal gut. Aber ja, das ist jetzt mit den Cozy Games, ne, so ein bisschen.
Ja, aber da kommt einiges Schönes so. Aber wir hatten ja auch noch ein paar andere tolle Themen.
Absolut richtig. Und deswegen vorab natürlich eine Info am Rande. Auf Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts sehr, sehr gerne Bewertung da lassen. Das hilft uns natürlich auch, diesen tollen Podcast hier kontinuierlich weiterzuentwickeln. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach an. Thema 1, Paukenschlag mit Fragezeichen. Johnny wechselt von Paderborn zu Fnatic. Top-Transfer im virtuellen Fußball, der derzeit erfolgreichste deutsche FC-E-Sportler. Jonas Wirth schließt sich der Organisation Fnatic an. Die Verkündung des Deals wirft allerdings so einige Fragen auf. Jonas Wirth hat in dieser Saison beinahe alle großen Titel gewonnen, die es bisher zu gewinnen gab. Deutscher Meister im Club und im Einzel, dazu krönte er sich jüngst zum E-Champions League-Sieger. Beim SC Paderborn ist der 18-Jährige zu einem der besten FC-E-Sportler der Welt gereift. Nun steht allerdings ein neuer Karriereschritt an. Wie am Dienstagabend verkündet wurde, wechselt Johnny zur britischen Organisation Fnatic und verlässt die Ostwestfalen. Fragezeichen. Die wahrscheinlichste Option ist allerdings, dass Johnny zwar verkauft worden ist, sich die Ostwestfalen aber trotzdem erhoffen, ihn für die kommende VBL-Saison in den eigenen Reihen zu haben. Fnatic selbst wird wohl nicht in der E-Premier League oder in anderen offiziellen Wettbewerben antreten dürfen, weshalb eine Kooperation mit Paderborn für die lange E-Sport-Season durchaus sinnvoll erscheinen würde. Nicole, eigentlich ist das ja ein logischer Schritt und vor allem auch nachvollziehbar, wenn du als E-Sportler sagst, pass auf, in den Wettbewerben darf ich ja mit meinem tollen Team eh nicht teilnehmen. Deswegen suche ich mir quasi einen Verein lokal, Anführungszeichen, jetzt in dem Fall den SC Paderborn, und der andere Verein bleibt dann Fnatic für alles, was international ist, oder?
Also ich fand es irgendwie ein bisschen verwirrend, das Ganze.
Das stimmt.
Ich weiß nicht, wie du das jetzt so wahrgenommen hast, von als du es auch gelesen hast und so jetzt. Also deine erste Intention oder die erste Intention ist ja, das ist irgendwo logisch, aber mit Fnatic scheint man sich ja nun einig und es war irgendwie so ein bisschen so, dass es mich im ersten Moment daran erinnerte, okay, was macht jetzt Paderborn? Weil ich meine, klar, wenn ein Verein einen Vertrag hat so dann und der läuft aus so, dann kann man sich ja mit einem anderen Team irgendwie unterhalten und dann ist es halt so. Aber wird er jetzt ausgeliehen wieder nach Paderborn für die WM, die ist ja noch da, oder gehört er jetzt zu Fnatic? Und er spielt jetzt die Qualifikationen für Fnatic schon, aber eigentlich hat er ja noch mit Paderborn irgendwie ja, scheint er ja noch im Vertrag zu sein irgendwie, aber dass er jetzt dann halt schon für Fnatic die Qualifikation spielt und dann wird er für die nächste Saison, also für die VBL-Saison dann ausgeliehen. Also diese Module, die fand ich ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, die fand ich sehr unklar, muss ich sagen.
Ja.
Und das zeigt für mich auch wieder so in Teilen wieder, in welchen Stellen der E-Football noch nicht so professionell ist, finde ich, weil überall im Fußball sind klare Regeln, wie Transfers und Spielberechtigungen ausgegeben sind und oder wie diese Regeln stattfinden sollen. So, hier steht man so ein bisschen im Dunkeln und es werden so Geheimnisse draus gemacht. Also als ich auch so das Statement so gelesen habe und ja, und wir vereinbarte Stillschweigen, wie das Ganze jetzt stattfinden soll und so. Und es geht ja nicht um Gehalt oder dergleichen oder um irgendwelche Zusatzvereinbarungen oder so. Man möchte ja einfach nur eine klare Aussage darüber haben, wie die Vertragsverhältnisse jetzt sind, beziehungsweise was schreiben da die Regeln vor? Gibt es überhaupt welche? Also weißt du so ein bisschen, also
ja, klar, nee, ich
hoffe, man versteht, was ich meine, ne? Weil wenn Spieler A jetzt in der nächsten Saison zum Verein wechselt, so, dann ist es klar, ich spiele für diesen Verein. Ich kann dann ausgeliehen werden vielleicht noch für, da gibt es ja auch noch unter Kategorien, wenn du bis dann und dann gewechselt hast, darfst du nicht in dem und dem Wettbewerb oder du darfst, hast eine Ausstiegsklausel, dass du gegen das Team nicht spielen darfst, wenn du im Wettbewerb bist und sowas halt alles irgendwie. Das ist klar, aber das ist auch festgelegt einfach auch, ne? Und am Ende ist es ja auch ganz einfach, wenn man für eine Organisation spielt, dann wäre es in Theorie auch nicht möglich, für die VBL zu spielen. Ich kann ja auch nicht sagen, irgendwie, ich spiele in der Premier League, möchte aber eigentlich auch ganz gerne die deutsche Meisterschaft gewinnen. So. Ja, dann musst du da halt hinwechseln oder du wirst ausgeliehen. Hier hat man so ein bisschen die Möglichkeit, beides abzugreifen, wenn man sagt, man spielt mit Fnatic, mit einem Team, das nicht für die VBL antreten kann. So. Dann kann man auch theoretisch für Paderborn spielen und wird da halt hart ausgeliehen und die WM spiele ich dann aber wieder woanders. Stand jetzt, also wie gesagt, da fehlen mir so ein bisschen die Regularien, wo man mal klar erklärt bekommt, was darf man eigentlich, wie darf man wechseln und wie darf man untereinander tauschen, so ein bisschen. Das fand ich ein bisschen schade, dass das nicht so klar war. Und beim traditionellen Sport ist es ja durchaus anders und festgelegt. So, das war für mich so ein bisschen so, das hätte ich wirklich gerne mal erklärt bekommen, wie sich das jetzt zusammensetzt. Weil wenn er da mehr Geld bekommt oder auch ein höheres Prestige letzten Endes hat oder so, ey, ja, fein. Also er ist momentan der beste deutsche Spieler oder der beste Spieler im E-Football, so, dann nimmst du natürlich mit, was geht. So.
Ja, also ich muss auch dazu sagen, also auf der einen Seite, ja, ich hätte auch gerne irgendwie eine Klarheit oder ich glaube, eine Klarheit würde in diesen Vereins- und Vertragsstrukturen würde dem E-Sport gut tun, so dass jetzt nicht ein Verein etwas macht, wo andere Vereine sich vielleicht gegebenenfalls unsicher sind, ob sie das auch dürften oder ob das überhaupt regelkonform ist. Das ist aber der eine Punkt. Ein anderer Punkt, du hast gerade gesagt, ja, ich kann ja nicht Premier League spielen und dann auch die Bundesliga gewinnen wollen. Da hast du ja auch ein logistisches Problem dann oftmals. Ne? Also gleicher Spieltag, bliblablub. Und vor allem ist es ein Mannschaftssport. Ja, also du musst ja auch dann irgendwie dich auf das Spielsystem einstellen können und so weiter. Und hier, also es ist ja irgendwie dann doch schon ein Vorteil im E-Sport, dass du einzeln spielst, dass du remote spielen kannst, Vorbereitung und Co. remote spielst und dass du im Prinzip zu einem Ort reist, um an einem Turnier teilzunehmen und dir einfach erstmal nur ein Trikot drüber ziehst. Welches
Klar,
ist dann erstmal egal. Und ich finde die Idee eigentlich gar nicht so schlecht, auch für den SC Paderborn, wenn du dann, also der SC Paderborn ist ja ein Fußballverein angegliederter E-Sport-Verein. So. Und Fnatic ist ja eine E-Sport-Organisation, ohne dass es einen grundsätzlichen Verein gibt. Ja, es gibt ja nicht den Fnatic Football Club oder sonst irgendwas.
Nee,
Und deswegen finde ich da die Mische schon irgendwie logischer und nachvollziehbarer, als wenn ihr jetzt sagen würde, ja, ich spiele aber beim SC Paderborn und bei Liverpool. Beispielsweise. Ja, also ich spiele quasi um englische und um deutsche Titel. Und hier spielst du ja dann quasi so für eine E-Sport-Organisation und einmal für einen Verein und dessen E-Sport-Unterorganisation so ein bisschen. Also ich verstehe schon, warum sie das machen. Ich verstehe auch, was sie sich dabei denken.
Ist ja auch nicht neu.
Genau, also, ist ja nicht neu. Und man muss halt erstmal nur überlegen. Genau, man muss halt erstmal nur einmal überlegen, wie rechtens ist das? Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass sie das rechtlich schon haben prüfen lassen. Und dann müsste es halt einfach einmal eine Entscheidung geben, so und so darf es gemacht werden. Und dann werden wir sowas, glaube ich, auch häufiger sehen tatsächlich. Also
ja, kann ich mir sehr gut vorstellen zumindest. Genau, weil in der VBL oder beim DFB-Pokal könntest du so, ja, Stand jetzt, also doch, beim DFB-Pokal, glaube ich, würde es gehen, da sind Organisationen ja erlaubt, aber bei der VBL geht es ja nicht, da geht es ja nur dann mit Vereinen oder du gehst als Einzelspieler dann da rein, so, ne? Also in der Teammeisterschaft könnte er so jetzt mit Fnatic nicht antreten, stand jetzt. Das sind sind halt Sachen, die man dann natürlich berücksichtigen muss. Und klar, es ist schön, dass man dann die Freiheit dann auch hat, aus allen Bereichen dann damit reinzukommen. Irgendwie so in der Kommunikation finde ich es manchmal auch ein bisschen schwierig oder in der Wahrnehmung. Ich weiß nicht, ob das Paderborn jetzt so viel hilft, wenn er für einen Titel dann da ist und dann wieder weggeht irgendwie. Aber da, wie du sagst, das müssen die natürlich dann unter sich abmachen. Für mich wäre es einfach nur mal schön, oder für uns, wir haben ja auch mehrfach nachgefragt, so, und ich finde es immer so ominös, wenn daraus dann so ein Geheimnis gemacht wird, weil
absolut, also das macht keinen Sinn. Regel, ne? Ich glaube, da sind wir uns einig. Genau. So, ich finde, genau. Das macht wenig Sinn. Weil es ist ja auch nichts, was man nicht mitbekommt. Also man bekommt ja nicht mit, dass er jetzt dafür zwei Teams spielen würde. Und dann kann man halt auch die Vertraglichkeiten offenlegen. So, man muss ja auch nicht sagen, ja, der kriegt bei uns jetzt 2000 Euro im Monat und bei denen nochmal 2 und deswegen teilen wir uns das, weil sonst wäre es uns zu teuer geworden oder sonst irgendwas. Sondern es geht ja jetzt gerade erstmal nur darum, wie regelt ihr das denn? Ja, also bei welchem Team ist der eigentlich oder ist er doch bei beiden, hat er bei beiden Teams einen festen Vertrag und so weiter und so fort. Ja, also das ist ja eher sowas, dass man die Berichterstattung darum dann auch so ein bisschen vernünftig aufarbeiten kann. Also es geht ja gar nicht genau um die Details, wie wann steht er auf, was ist der zum Frühstück und wie viel Geld kriegt er.
Ja, genau. Ja, und also auch wenn das und das eintrifft, darf man das und das spielen, so irgendwie. Also da bin ich schon Fan von klaren Regeln, beziehungsweise einmal, dass man es erklärt bekommt, welches Szenario greift da und was ist überhaupt möglich, weil, wie du schon sagst, ja auch am Anfang, daran können sich ja auch andere Teams dann orientieren. Und es gibt hier jetzt ja aktuell nicht so diesen Überverband, der jetzt alles definiert, wie, also klar, die DFL kann für sich die eigenen Regeln festlegen, aber so ein Überverband wie die FIFA oder die UEFA oder sowas halt, die ja wirklich solche Sachen dann halt auch irgendwann festlegt, oder innerhalb der Ligen, dass es da klare Bestimmungen gibt, so, es kann ja sein, dass sich das irgendwie auch anlehnen kann an die DFL-Regeln jetzt zum Beispiel, aber die haben halt einen Spielerberater, aber die haben ja jetzt keine Organisation, die dann da noch mit reinkommt und dann den Spieler auch für andere Vereine oder für andere Ligen oder Verbände spielen lassen kann. So. Also es ist so ein Zusatzding einfach auch, dass man vielleicht nochmal aufarbeiten müsste.
Ja, absolut. Aber wir wünschen ihm natürlich viel Erfolg. Also Jonas ist, glaube ich, derzeit, und das hast du ja gerade auch gesagt, einer der besten E-Sportler in Deutschland, definitiv einer der stärksten und vor allem auch, glaube ich, noch nicht an seinem Limit, was das Potenzial angeht. Und deswegen macht es. Bitte?
WM kommt ja auch noch und eben. Mal schauen, was da noch so geht.
Und deswegen wünschen wir ihm dann natürlich trotzdem sehr, sehr viel Erfolg. Ich würde sagen, wir kommen zu Thema 2.
Jo.
What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere. Visit Hyland.com.
American Giant makes great clothing, t-shirts, jeans, and more right here in the U.S., creating jobs in towns and cities across the country. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Thema 2, die UFL Open Beta. Die Open Beta zu UFL ist beendet. Strikers Inc. hat eine erste Duftmarke gesetzt. Wir fassen zusammen, was das Gameplay zu bieten hat. Am vorletzten Wochenende konnte sich nun die breite Öffentlichkeit im Rahmen einer Open Beta einen ersten Eindruck vom Spiel machen, das es mit der FC-Reihe aufnehmen möchte. Dabei konnte das Spiel natürlich nicht verbergen, dass es sich auch ein bisschen an den Branchenprimus orientiert. Genaue Infos gibt es auf kicker.de im E-Sport-Bereich. Das Fazit wollen wir euch hier dennoch nicht vorenthalten. Bei UFL handelt es sich noch lange nicht um ein fertiges, auf Hochglanz poliertes Spiel. Es gibt zum aktuellen Entwicklungszeitpunkt noch einige Macken, an denen Strikers arbeiten muss, wenn EA Sports sich wirklich warm anziehen soll. Die mangelnde Konsistenz im Passspiel, die behäbigen Bewegungsabläufe und Animationen sowie die Optik brauchen mehr als nur Feinjustierung. Dennoch ist die Basis gelungen. Die Ausrichtung auf realistischen, weil passfokussierten Fußball in Kombination mit der einfachen Zugänglichkeit eines Arcade-Titels bietet Potenzial. Und zwar für einen Platz zwischen EA Sports und Konami. Das Interesse am frischen Wind wird zudem durch über 1 Million Downloads bereits am ersten Tag der Beta nachdrücklich unterstrichen. Nicole, es wird Zeit für eine starke FIFA-Konkurrenz. Das ist das, was wir immer sagen. Konami hat irgendwie über die letzte Zeit, sage ich mal, ein bisschen Wind aus den Segeln genommen bekommen. Jetzt ist UFL da. Hast du die Open Beta spielen können? Hast du Eindrücke von der Open Beta? Wie sieht's da aus?
Ja, ich habe da natürlich auch reingeguckt. Es war natürlich mega interessant zu sehen, wie sie das jetzt angehen, wie so die ersten Inhalte sind, auch wie das Gameplay sich so ein bisschen aufbaut und das Fazit der Kollegen bei uns auf Kicker eSport kann ich eigentlich genauso auch wiedergeben, vielleicht noch mit ein paar zusätzlichen Ansätzen. Also insgesamt finde ich, zeigt das Spiel schon sehr gute Ansätze, spielerisch muss man aber wirklich schauen. Optisch fand ich es auch ganz okay, nur wie gesagt, das Gameplay erscheint für mich, also ganz umfassend gesagt, wir machen ja jetzt hier keine tiefen Analyse, aber ganz umfassend gesagt, so wie so eine Art PES-FIFA-Hybrid, also diese behäbigen Bewegungen so, das kennt man auch so ein bisschen aus PES oder aus den neueren PES-Teilen, muss man ja sagen. Und das hat mich schon so ein bisschen von den Animationen auch so ein bisschen daran erinnert, die Menüs und so auch, in der Optik und so, da muss man sagen, das ist ja auch alles noch gar nicht wirklich schon, also es war die erste Open Beta, da wird noch viel passieren, denke ich, hoffe ich, aber so mein erster Eindruck war, ja, sie haben sich aus allen Bereichen so ein bisschen auch spielerisch orientiert und auch von der ganzen Gameplay-Mechanik und dann so das zusammengetan und daraus dann jetzt eine eigene Kreation gemacht, so aus allen Bereichen etwas, wenn man so will. Und was wirklich aber spannend sein wird, und das ist mir gleich, als ich so durch die Menüs und durch diese ganzen Aufgaben und so halt gegangen bin und durch das Belohnungssystem und so, das war für mich an erster Stelle, wie sie nicht nur die Hardcore-Spieler ansprechen wollen, denn das Belohnungssystem gefällt mir an sich schon ganz gut, aber was machen die, die nicht so erfolgreich sind, woraus können die ihren Spaß ziehen? Das war so meine erste Frage, denn FIFA ist natürlich auch auf Casual Gamer ausgelegt. So. Also wir haben ja, wenn wir diesen Pay-to-Win-Aspekt jetzt mal als das betrachten, was er ist, dann ist es ja einfach auch, dass Leute, die vielleicht keine E-Sportler sind oder die nicht auf hohem Niveau spielen, irgendwie auch eine Möglichkeit haben, schnell an ein Team zu kommen, mit das sie auch vielleicht ein bisschen Spaß haben, dass sie mit ihrem in Ultimate-Team vielleicht mit coolen Spielern halt auch was machen können. So. Die Art und Weise, wie das gemacht wird, das ist immer die Krux an der ganzen Geschichte und natürlich auch absolut diskutabel. Aber es ermöglicht, die Sache an sich ermöglicht den Spielern schnell ein schönes Spielerlebnis zu haben, so. Ohne dass sie lange spielen müssen. Du kannst es natürlich auch spielerisch erreichen, ganz klar. Oder mit Trading oder so haben wir hier auch auf vielen Kanälen schon dargelegt, was man alles noch so machen kann, ohne da rein jetzt Geld zu investieren. Aber wenn du nicht Geld investierst, dann investierst du halt viel Zeit da rein. So. Kannst du auch machen. Und diese beiden Aspekte, die fehlen mir noch so ein bisschen, weil ohne spielerisches Können, das war zumindest mein erster Eindruck, der da so war, wirst du wenig erreichen können in diesem Spiel, um wirklich vielleicht auch tolle Spieler, denn es gibt ja auch ein Transfersystem und sowas halt, alles, du kannst Spieler einkaufen und so. Das könnte ein bisschen schwierig werden dann.
Also ich habe, wenn du dir ein Spiel, oder anders, sagen wir, du bist in einem anderen Genre unterwegs, sagen wir, du bist im Shooter-Bereich unterwegs, ja, so, dann kommt ein neues Spiel, dann kontrollierst du als jemand, der, oder wenn du als Redakteur arbeitest, dann schaust du erstmal, okay, wo befinden wir uns innerhalb dieses Genres? Ist es ein Team-Shooter? Ist es ein Taktik-Shooter und so weiter und so fort? Und dann wirst du halt kleinteiliger. Dann guckst du, was sind die direkten Konkurrenten? Ist es ein Rainbow Six beispielsweise? Ist es ein Call of Duty? Ist es ein Valorant? Ist es was weiß ich? So. Und dann schaust du, wo hat es sich inspirieren lassen? Was macht es besser? Was macht es schlechter? Und dann kannst du es ungefähr so ein bisschen einordnen. Und das Wilde bei dem Spiel oder bei solchen Sportspielen ist ja, dass sie alle das Gleiche machen. Also es gibt ja nicht, FIFA macht ja kein anderes Fußball oder hat andere Regeln oder sonst irgendwas, als es in UFL hat. Das heißt, du hast halt einen viel, viel direkteren Vergleich natürlich zwischen zwei Spielen, als wenn du sagst, hey, ein Call of Duty und ein X-Defiant jetzt beispielsweise, was ja der Ubisoft Call of Duty-Klon ist. Also klonen jetzt einfach so, dass man sagt, die orientieren sich sehr, sehr, sehr an einem alten Call of Duty. Mhm. So. Und hier hast du so, ja, es sind halt die gleichen Spiele erstmal. Du hast 90 Minuten, du hast 11 Spieler in deiner Mannschaft und so weiter und so fort. Das heißt, die Regeln sind gesetzt. Und deswegen wird natürlich im direkten Vergleich wird dann noch mehr darauf geachtet, auf die Feinheiten, auf die Details, auf das, worauf du deinen Schwerpunkt legst. Legst du deinen Schwerpunkt auf Lizenzen, dann hat das eine Spiel wahrscheinlich mehr Vorteile. Legst du deinen Schwerpunkt darauf, ist es Arcade-lastiger, ist es halt irgendwie simulationslastiger, dann hat das eine andere Spiel vielleicht Vorteile. Und ich habe die Beta nicht gespielt, das muss ich dazu jetzt auch gerade sagen. Ich habe mir aber im Zuge dessen, dass wir darüber reden wollten, mehrere Videos darüber angeschaut, wie Leute die Beta spielen. Und es fängt bei den Menüs an. Ich hatte auch ganz klar Pro-Evo-Vibes erstmal. War dann aber so, okay, hier haben sie dann Pro Evo doch wieder gegen FIFA getauscht, ja, was dann die Übersicht angeht, hier und da. Was ich mir angeschaut habe, war vor allem Videomaterial von Leuten, die sowohl in der Alpha drin waren, die ja, glaube ich, noch closed war, soweit ich weiß.
Ja.
Also komplett closed im Sinne von, es gab auch keine wirklichen Bildmaterialien, außer die offiziellen etc. pp. Und die sagten dann oft, ey, es ist krass, wie sehr die Entwickler auf das Feedback der Leute aus der Alpha eingegangen sind, weil alles, was wir an der Alpha kritisiert haben, erstmal versucht wurde zu beseitigen oder ein Großteil von den Dingen. Und dass es sich jetzt auch anders spielt. Und das ist natürlich erstmal ein Zeichen für eine Beta, wo ich als jemand von außen sage, hey, das ist ja cool, wenn du Entwickler hast, die sich so sehr um ihr Spiel bemühen. Ja, also ich habe jetzt auch ein Spiel, das ich extrem viel spiele, das heißt Legion TD2. Ganz kleines Entwicklerteam, auch ein kleines Spiel natürlich im Vergleich. Aber du merkst, hey, wenn die Community irgendwas sagt, da wird dann drauf gehört. Ja, da ist der Apparat noch nicht so groß, dass 35.000 Entscheidungen erstmal von 44.000 Leuten abgewunken werden müssen. So. Und ich glaube, das ist der Vorteil, den UFL hier in dem Fall auch hat, dass du halt kurze Wege hast zwischen Community und Entwicklern und wo dann gesagt werden kann, hey, euch ist das zu behäbig, wir können ja etwas ändern oder das gefällt euch nicht, wir können ja etwas ändern. Ich muss sagen, das Gameplay, das ich gesehen habe, ich mochte es tatsächlich ganz gern. Ich fand es gut zum Zuschauen, weil es nicht alles so zu schnell, zu abrupt, zu, weiß ich
es
nicht.
Es geht auch gar nicht.
Genau, zu arcadisch war. Mit der Mechanik. So, sondern es war halt einfach, es war ein bisschen behäbiger. Du hattest das Gefühl, da gibt es ein bisschen anderen Aufbau auch im Spiel mal. Und liegt natürlich auch daran, dass du halt wahrscheinlich immer noch nicht das System abusen kannst, so wie du es halt wahrscheinlich bei einer FIFA jetzt nach 30 Jahren Geschichte schon kannst, so, sondern du dich ja auch erstmal damit so ein bisschen reinfuchsen musst. Aber das, was ich gesehen habe, fand ich auf jeden Fall so interessant, dass ich sagen muss, es ist auf keinen Fall eine es ist desaströs oder sonst irgendwas. Ja, also das war ja so auch eine der Gefahren, die hätten sein können, dass du sagst, hey, da ist jetzt ein Spiel angekündigt worden, aber es gibt gar keinen Grund, das zu spielen. Ja, also das wäre ja wirklich so das Schlechteste, wenn man sagt, das ist wie FIFA, nur ein bisschen schlechter. So, also dann hättest du ja gar keinen Grund, dass dieses Spiel überhaupt existiert. Und so sagst du, es ist halt anders als ein FIFA und jetzt muss man gucken, ob einem das besser gefällt oder nicht. Und das war ja auch immer die Aussage, die du bei dem Pro Evo hattest damals. So, Pro Evo ist komplett anders. So, Pro Evo hat sich bis, weiß ich nicht, PS6, wahrscheinlich noch bis 2011 sogar, weitaus simulationslastiger gespielt, als es ein FIFA zu der damaligen Zeit getan hat. So, gerade bei Pro Evo 6 und dem damaligen, das müsste dann wahrscheinlich FIFA 8 gewesen sein, 08, 09, weiß ich nicht. Das waren ja Welten. Da konntest du dich entscheiden. Nimmst du halt das arcadigere Spiel oder sagst du, du spielst halt Pro Evo mit manuellem Passsystem und so weiter und so fort. So. Und das waren so die beiden Entscheidungen, die du getroffen hast und konntest dich dann dafür entscheiden, zu sagen, okay, ich will halt einfach Arcade-Action. Ich will, dass meine Spiele damals noch 4-1 ausgehen oder 8-0 und so weiter und so fort, dann gehe ich zu FIFA oder ich will mich auf dem Platz quälen über die 90 Minuten, mit Glück machen wir ein 2-1 und dann war es das. So, und dann spielst du halt das simulationslastige Pro Evo. Und wenn du jetzt ein Spiel hast, das dann noch dazwischen liegt irgendwo, dann ist das ja cool. Und sowas wurde ja auch schon im Shooter-Sektor probiert. So, wenn wir uns zurückerinnern, du hattest ja immer die beiden großen, du hattest ein Call of Duty und du hattest ein Battlefield. Das eine war Arcade, das eine war ein bisschen simulationslastiger, taktischer, sag ich mal, und halt auf größere Massenschlachten aus. Und dann kam irgendwann THQ und hat Homefront released, was so war wie das Baby zwischen beiden. So, du hattest quasi sowohl Arcade als auch ein bisschen mehr Simulation, du hattest aber größere Karten, du hattest trotzdem auch Fahrzeuge, du hattest mehr Taktik, aber du hattest trotzdem noch das schnelle Gameplay, das quasi ein Call of Duty bietet. Und damals ein großer Freund von Homefront, so hat sich aber dann auch nicht so durchgesetzt.
Genau, ja, so. Das ist halt das Ding wieder. ne, wo setzt du den Schwerpunkt? Ne? Also da nur mal kurz eingehakt, so für wen wird UFL letzten Endes sein? Weil das ist, glaube ich, wirklich eine spannende Frage. Ne? Das Marketing wird natürlich da auch eine ganz krasse Rolle spielen. Wo gehst du da hin? Ne? Also in welche Richtung wirst du das Spiel promoten auch letzten Endes? Wer soll da seinen Heimatpunkt finden? Sind es die FIFA-Spieler, die sagen irgendwie so, okay, also die breite Masse, dann musst du aber noch ein bisschen mehr eben halt dafür tun, dass die breite Masse das auch spielen kann und da auch Erfolge, weil die Spiele, die du gerade genannt hast, die ziehen ja trotzdem, als Spieler kannst du da ja trotzdem einen Erfolg rausziehen, ohne dass du jetzt irgendwie mega gut da drin sein musst. Du findest ja immer irgendwie deine Videos, du wirst dann immer irgendwie gestreichelt so vom Spiel. Ja, genau. So, ne? Und bei UFL fehlte mir der Ansatz noch so ein bisschen, um zu sehen, okay, was hält die Spieler dann da dran, wenn sie nicht schon besonders gut sind? Und dann, da ist es ja klar, warum sie dann das Spiel vielleicht mehr spielen sollten, wenn das Gameplay besser ist als bei FIFA, weil sie einfach gut sind und dann schon irgendwie ihre Erfolge da spielen können. Das hast du ja auch bei FIFA so, ne? Also richtig gute FIFA-Spieler, die kriegen einen Award nach dem nächsten und können sich daraus dann ein gutes Spiel halt dann oder ein gutes Team dann halt bauen, ne?
Na klar. Ja, ich glaube auch, also das nochmal der Vergleich zu den Shootern. So, wenn du halt ein Spiel hast wie Call of Duty, das, ich sag jetzt mal, vor allem darauf ausgelegt war zu dem Zeitpunkt, als es mit Battlefield und mit Homefront dann konkurriert hat, dass du halt der Beste sein musst in deinem Team, dass du am besten schießen musst, dass du am besten treffen musst. Da war natürlich das Skill-Level nach oben war sehr eng. So. Und dann hattest du halt Battlefield und ich war da nie der beste Schütze bei Battlefield, aber ich war der beste Medic. So, ich hatte halt einfach mehrere Möglichkeiten, mich da auszuleben. Das heißt, das war halt breiter gestreut. Du musstest gar nicht so gut sein als Schütze. Du konntest einfach deine andere Berufung finden. Vielleicht warst du ein guter Fahrer, vielleicht warst du ein guter Helikopterpilot und so weiter und so fort. Und hier hast du halt das Problem, was auch das Problem ist mit dieser Vergleichbarkeit. Es ist das gleiche Spiel. Ja? So, also Fußball ist Fußball und du musst ein guter Spieler sein. So. Und wenn du ein guter Spieler in FIFA bist, dann kannst du gegebenenfalls auch noch in UFL ein guter Spieler sein, aber wenn du halt keine anderen Möglichkeiten hast, deine Spaß daraus zu ziehen, außer du bist ein guter Spieler, dann wird es halt knapp. Ja, so. Ja. Aber vielleicht will UFL sich da ja auch gar nicht anders positionieren, sondern dass sie halt sagen, als Claim, wie EA Sports, nur für Profis. So.
Genau.
Ja? Oder
das muss man dann halt gucken.
Da musst du halt schauen, wie das halt in der Vermarktung sein wird und ob sie halt vielleicht auch sagen, naja, dann wollen wir die breite Masse von 50%, 60%, 70% der Spieler, die AFC halt hat, gar nicht. So. Sondern wir wollen uns erstmal darauf fokussieren, die Top-Talente abzugreifen. Vielleicht mit großen Wettbewerben, vielleicht mit irgendwie, weißt, also, dass man dann sagt, wir kommen halt über diese E-Sport-Szene und versuchen uns dann der breiten Masse zu öffnen. So.
Ja, da brauchst du dann wieder gute Sponsoren und sowas halt alles, ne? Das, genau. Also, ist wirklich sehr interessant.
So, du brauchst halt einen langen Atem dafür. Ja. Aber da gibt es auch einen ganz guten Vergleich. Ich bringe es jetzt nur mal an, Lokana. So, dieses Kartenspiel gibt Magic auf der einen Seite. Du hast Pokémon, du hast Yu-Gi-Oh! Und so weiter. Die sind halt komplett in der Masse. Pokémon hat eine eigene Fernsehserie, so, weißt du? Und Filme und so weiter und eine Historie. Und bei Lokana haben sie jetzt gesagt, so, es gibt da noch keine Werbung zu. Es gibt keine Werbung auf Disney Plus, wo es sinnig wäre, weil es Disney ist. So, es gibt keine Ströhr-Plakate draußen. Es gibt keine Printwerbung und so weiter und so fort. Und die haben auch erstmal gesagt, ey, wir gehen komplett in die TCG-Hardcore-Spieler-Bubble, holen uns da jetzt Feedback und gehen dann noch in diese Gaming-Bubble, um dann so ein bisschen General Interest-Feedback zu bekommen. Aber da haben sie auch erstmal gesagt, so, wir brauchen erstmal Feedback. So, wir müssen erstmal, wir können nicht das General Interest gerade abgreifen, weil da liegen gerade Magic, Pokémon und Co. So, lass uns erstmal gucken, dass wir so viel Feedback bekommen, dass wir das Spiel optimieren, dass es für die anderen auch interessant wird. Und vielleicht ist das dann auch die Herangehensweise, die ein UFL hat, dass sie sagen, okay, über die E-Sportler kommen wir vielleicht zu dem Anführungszeichen perfekten Spiel und danach bauen wir dann aus. Danach gibt's dann vielleicht doch noch einen richtig krassen Story-Modus. Danach gibt's dann vielleicht noch das und das und das, das halt General Interest mehr anspricht. So.
Pro-Clubs.
Ja, ey, stell dir vor, die sagen, ey, es gibt Pro-Clubs, aber einfach nur als Claim, Pro-Clubs, aber mit Herz. Und dann wäre so Patrick, der ist doch der Erste, der dann sagt so, alles klar, Leute, wir lassen alles stehen und liegen, Pro-Clubs mit Herz, da bin ich dabei. Ja. Und ich glaube, du musst halt einfach da sagen, okay, wie spricht man die Zielgruppe an, wie erreicht man die Zielgruppe? Und es gibt ja, wie gesagt, immer Beispiele. Ne? So, wir haben gerade schon als Beispiele genannt, wie hat es ein Homefront gemacht, wie hat es ein Call of Duty gemacht, ein Battlefield, was macht jetzt so ein Lokana im Vergleich im TCG-Bereich? Es gibt ja genug Fallbeispiele dafür. Manche haben funktioniert, manche nicht. So. Und auch da muss man sagen, wir wissen ja aus der Videospielszene, ein gutes Spiel rettet noch immer keinen Erfolg. Ja, also
nee, auch, das absolut nicht.
Auch das, so wenn im gleichen Monat dann ein neues FIFA erscheint mit irgendeinem krassen Bonus, dann wird das Spiel auch keine Chance haben im UFL. So, das hast du gesehen bei Titeln wie Enemy Territory Quake Wars, was erschienen ist. Zeitgleich, oder ich glaube eine Woche danach, kam Call of Duty 4 damals raus. Ey, Call of Duty, Enemy Territory Quake Wars war ein fantastischer Taktik-Team-Shooter. Ist komplett untergegangen. Es ist komplett untergegangen, weil natürlich dieser Hype um Call of Duty damals dann so groß war und die ganze Welt nur noch Call of Duty gespielt hat. So, und Call of Duty 4 hat ja auch so viel verändert im Multiplayer-Gaming-Sektor. Da kannst du so gute Spiele haben, wie du willst, wenn es eben dieses eine Pferd gibt, so, was so krass rennt.
Das ist die Marktpräsenz, ja.
Dann ist es egal. So. Und deswegen, ich bin sehr gespannt, was sie mit UFL machen. Ich wünsche denen da, ich bin doof, ich wünsche denen auch nur das Beste, weil auch das, was wir immer gesagt haben, so, du brauchst halt Konkurrenz, ne? So, Konkurrenz, das Coole wäre, wenn du jetzt wirklich merkst, beim nächsten EA Sports FC, da haben sie jetzt nochmal richtig Gas gegeben, weil sie merken, da hinten steht ein UFL und Konami konnten wir jetzt vielleicht abhängen, aber die Jungs haben richtig Bock, die Strikers.
Ja, also ich bin auch gespannt, in welche Richtung sie publisher-technisch gehen, vielleicht auch für den europäischen oder deutschen Bereich halt so, wie sie sich da noch vielleicht zusätzlich noch mit ranholen.
Okay, habe ich gehört, ihr Mock.
Stimmt. Ja, und auch wie viel Kohle da noch dran sein wird, weil, wie gesagt, hast du ja schon auch gesagt, das Call of Duty in der Games-Branche ist mit FIFA ja eh nicht zu vergleichen, auch da in der Sportspielebranche. Die werden wahrscheinlich dann auch ein bisschen dann überrollt werden, vielleicht halt dann auch, wenn ein neues FC rauskommt. Was ja jetzt auch die Frage ist, wie wird das neue FC 25 aussehen? Das, was ja dann wirklich das Neue sein soll. Bei FC 24 haben sie ja noch gesagt, ist so ein Übergang einfach auch. Also es bleibt spannend auf jeden Fall in dem Genre. Mal gucken, was da so abgeht dann in den nächsten Monaten auch. Vielleicht wird man auch schon auf der Gamescom was sehen können zum neuen UFL. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass sie da, also ich könnte es mir vorstellen, dass sie da vielleicht auch mit irgendwas dann mal aufschlagen. Wäre vielleicht ja auch eine ganz gute Idee, um das Spiel mal unter die Leute zu bringen, wenn es vielleicht noch in dem Jahr rauskommen soll. Alles andere muss man halt gucken. Gute Ansätze sind da, aber das heißt ja noch nichts. Wir bleiben auf jeden Fall dran.
Und du darfst nicht vergessen, wenn wir über Videospiele reden, dann reden wir auch immer darüber, dass man sagt, naja, der Otto-Normalspieler, wir sind nicht die Otto-Normalspieler. Wenn wir jetzt im Vorgespräch darüber reden, dass wir 30 Demos angefangen haben, das ist nicht der Otto-Normalspieler. Der Otto-Normalspieler, der kauft sich 2 Spiele im Jahr, FIFA und Call of Duty, und dann war es das. So. Also, so. Das ist immer so die Hyperbel, mit der man so in der Videospielredaktion dann redet. So. Und du hast dir einfach ein unfassbar brutales Feld ausgesucht. Ich glaube, Shooter und Fußballspiele in Deutschland zumindest, da kannst du kein härteres Feld haben als diese beiden. So. Und vielleicht noch beim Landwirtschaftssimulator, aber das ist dann wirklich sehr, sehr deutsch als Thema. Lass uns zu Thema 3 kommen.
Ja.
Thema 3, Valorant startet auf PlayStation und Xbox. Xbox. Also, bisher konnte der beliebte Heldenshooter Valorant nur auf dem Computer gespielt werden. Nun soll der Riot-Titel die Konsolen stürmen mit eigens dafür entwickeltem Gameplay. Seit der Veröffentlichung im Juni 2020 eroberte Valorant die E-Sport-Szene im Sturm. Zwischen 50 und 100 Millionen Stunden Content werden zu dem Shooter von Riot Games laut Statista monatlich auf Twitch geschaut. Zahlen, die der Publisher künftig weiter steigen möchte, indem das Spiel nach 4 Jahren der PC-Exklusivität Einzug auf die Konsolen von Sony und Microsoft erhält. Die Beta läuft aktuell noch und man kann sich auf der Seite von Valorant dafür registrieren. Nicole, Riot baut hier ja auf Cross-Progress ohne Cross-Play. Andere Shooter wie Call of Duty mischen hier mit. Also da kannst du sagen, PCler gegen Konsole, Konsole gegen PC ist denen erstmal egal. Meinst du, das ist ein guter Weg? Also ich verstehe den Ansatz, warum sie es machen, aber glaubst du, das ist der richtige Weg, Konsolen- und PC-Spieler da zu trennen?
Also es ist ja schon so ein bisschen wie das in dem Statements, ich glaube, es war der Andy Ho, der Executive Producer, der das gesagt hat, dass es nicht die gleiche Spielerfahrung ist. So. Und wir wissen ja alle einfach auch, dass auf dem PC, wenn du da auch Shooter spielst oder so, das kannst du nicht mit einem Konsolenspieler vergleichen. Von daher, ich finde es absolut sinnig. Ich finde es sehr gut, dass es Crossplay überhaupt gibt, also dass Xbox-Spieler und PlayStation-Spieler da sich gegeneinander matchen können so und nur eben halt nicht die PC-Spieler. Das ist für mich ein logischer Schritt. Das, glaube ich, macht in keiner Bubble wirklich Spaß, wenn du auf dem PC gegen einen Konsolenspieler spielst, hast du, glaube ich, immer den Vorteil. Also ist zumindest meine Erfahrung, ich weiß nicht, wie du das siehst, das Thema PC-Spieler gegen Konsolenspieler bei einem Shooter, also sehe ich nicht.
Also ich sehe es einen Ticken anders, nicht ganz anders. Ich komme ja eigentlich aus der PC-Ecke, habe dann viel Konsole gespielt, jetzt wieder PC. Und Call of Duty macht das schon sehr gut, stellenweise. Wobei man da natürlich auch sagen muss, du hast ein bisschen Auto-Aim dabei, du hast Hilfen dabei, ja, die du an- und ausstellen kannst. Wenn du einfach sagst, wir wollen das auf E-Sport optimieren, und das ist ja eigentlich das, was Valorant in dem Statement sagt, ja. Also zumindest eine sportliche Gleichberechtigung, so. Dann macht es natürlich Sinn zu sagen, naja, du musst PC und Konsole da schon so ein bisschen mehr trennen, so. Wenn es um reines Gezocke geht, dann wäre es eigentlich egal, ja, so. Weil,
Genau, ich habe jetzt auch wirklich nur auf kompetitiver Ebene gesehen, so, und wenn du ambitionierte Spieler hast, die auch in ihrer Freizeit gerne mal ein bisschen mehr Spaß haben wollen, so, dann, also genau, das meine ich halt.
Genau, also ich glaube, vielleicht wäre es da auch ganz cool zu sagen, ey, hier ist einfach so Skirmish-Mode, habt halt Spaß, so. Mhm. Dass man nicht sagt, hey, mein Kumpel hat einen PC, ich habe eine Konsole, wir können jetzt gar nicht zusammen spielen. Das ist so ein bisschen schade. Ja, so. Und da einfach zu sagen, wenn wir wettbewerbsorientiert spielen, dann geht's nicht. Wenn wir aber einfach sagen, hey, jeder wie er will, so, habt einfach Spaß, dann kannst du es ja vielleicht sogar noch, weil es ja ein Teamshooter ist, so ein bisschen ausgleichen, indem du sagst, ja gut, dann wirst du halt gematcht, wo auch zwei PC-Spieler dabei sind mit deinem Team. Ja, also du kannst ja so ein bisschen gegenwirken zumindest. Aber auch das muss ich sagen, ich finde es erstmal gut, dass es überhaupt Crossplay gibt, dass es Cross-Progress gibt, halte ich für extrem relevant und extrem wichtig. Das ist ja das Problem, das gerade Helldivers hat beispielsweise, dass du keinen Cross-Progress hast. Und das ist schon essentiell, gerade bei einem Shooter, wo du auch immer wieder neue Sachen kaufst und irgendwie neue Sachen freispielst und so weiter. Und ich freue mich einfach, dass es noch mehr Varianz gibt und Möglichkeiten gibt, für Konsolenspieler auch mal Spiele oder diese Art Spiel zu genießen. Ich weiß noch, ich habe sehr, sehr lange Zeit auch Overwatch auf der Konsole gespielt, weil ich damals die Möglichkeiten für den PC gar nicht hatte. Und ich hatte da auch sehr, sehr viel Spaß mit. Also, dass Shooter und Konsolen sich nicht vertragen, ist, glaube ich, eh so ein Ding aus den Anfang 2000er. Ja, das hat sich mit Halo dann damals schon erledigt. So. Ja. Und gerade auch im kompetitiven Bereich. Genau, ja, absolut. Ja. Also selbst MOBAs funktionieren ja mittlerweile auf der Konsole. So, Strategiespiele funktionieren auf der Konsole. Smite ist eines der tollsten Konsolenspiele, die ich in den letzten Jahren gespielt habe. So. Und deswegen, also ich hab Bock drauf, dass sie es machen. Ich finde es halt einfach nur, wie gesagt, ein bisschen schade, dass man nicht einfach sagt, hier ist so ein Modus, da könnt ihr einfach ein bisschen zocken, habt Spaß. So, dass ihr mit PC-Spielern dann doch zusammenspielen könnt. Weil das war jetzt auch zu... Das war damals, als Warzone rauskam und Call of Duty dann auch irgendwie die Lobbys hatte. Call of Duty immer das Thema. Aber wenn du über Shooter redest, musst du über Call of Duty reden. Anders geht's halt nicht. Und da ist es dann so, ja, hier ist ein Modus für alle. So, und dann können auch mal die PlayStation-Spieler mit den Xbox-Spielern zusammenspielen und so weiter. Ähnlich ist ja jetzt gerade auch bei Helldivers. So, die PC und also auf Xbox ist ja noch nicht draußen. So. Und die ganze Community fordert halt quasi jetzt gerade auch so, hey, lass die Xbox-Spieler endlich mitspielen. So, wir brauchen Unterstützung im Kampf gegen den Alien-Abschaum. So. Und ich finde das toll. So, weil da gibt es dann keine Grenzen. Weißt, dann geht es nur noch darum, was hast du für eine Konsole? Kannst nicht mitspielen. Und das ist halt scheiße. So, und deswegen musst du halt einfach dafür sorgen. Gerade in diesem, und da reden wir ja davon, dass Valorant ist jetzt auch kein Titel von einem Indie-Game-Entwickler aus irgendwie Wiesbaden, der 340.000 Euro zur Verfügung hat, sondern ist halt einfach Riot Games, so. Die hatten jetzt 4 Jahre Zeit und jetzt müssen sie halt einfach nur das Spiel vernünftig auf die Konsole bringen und ich frage mich...
Aber lass mich da kurz... Ach so, ja, lass mich da einmal ganz kurz einhaken. Ich glaube, das war eine Entweder-Oder-Entscheidung bei dieser Thematik. Machen wir es auch für PC-Spieler so, weil aus den Statements heraus liest man ja auch so ganz klar, dass sie für sie als erster Punkt den kompetitiven Ansatz und das kompetitive Gameplay auch genommen haben. So. Und für mich ist das ganz klar die Entscheidung zu sagen, okay, wir wollen auch weiter, wir wollen die E-Sport-Szene weiter ausbauen, wir wollen in diesem Bereich auf der Konsole das weiter ausbauen und haben uns deshalb auch ein neues Gameplay oder ein, das sagen sie ja auch, ein eigens entwickeltes Gameplay für die Konsolenversion ausgedacht, damit das da perfekt läuft. So. Ja. Ob man es irgendwann mal für PC-Spieler noch mal zusätzlich machen will, weiß ich nicht, ob das noch mal ein zusätzlicher Aufwand wäre dann halt. Aber wenn sie halt wirklich für sich strikt sagen, wir wollen auf jeden Fall den E-Sport auf der Konsole für Welt und weiter voranbringen, da komme ich gleich auch noch zu einem anderen Punkt, aber den würde ich dann danach kurz einfach noch mal anbringen. Das ist so eine Frage, die ich noch mal in den Raum stellen wollen würde. Dann finde ich, ist das absolut sinnvoll. Und so scheint es dann ja auch die Ausrichtung erstmal dann zu sein.
Ja, also wie, aber auch die Frage natürlich, jetzt gerade, du hast Overwatch, du hast Valorant und du hast diesen Marvel-Team-Shooter, dessen Namen ich jetzt gerade vergessen habe. Ist wurscht. Der aber sehr, sehr gut aussieht, übrigens. Auch da natürlich die Frage, ey, wie viele Team-Shooter brauchst du noch? Ja, so, also, ich finde den Ansatz aber sehr, sehr gut, dass sie sagen, wir fokussieren uns jetzt erstmal darauf, dass wir die bestmögliche Spielerfahrung auf jeder Plattform bieten. Wie gesagt, was ich da zu meckern habe, ist ja einfach meckern auf ganz hohem Niveau, dass ich sage, wenn ich dann mal mit meinen Kumpels spielen wollen würde, die aber auf dem PC sind, dann fände ich einen Modus gut, wo es dann egal ist. Das Problem ist aber natürlich hier wieder, du hast halt zwei unterschiedliche Spielmechaniken, deswegen wird es halt einfach auch nicht mehr funktionieren. So. Aber du wolltest noch eine Frage in den Raum stellen.
Abschließend nochmal so, ich habe ja so eine kleine pessimistische Ader manchmal bei solchen Sachen vor allem und frag mich, ist es einfach nur der nächste Schritt oder vielleicht ein letzter Versuch, Valorant lukrativer zu machen? Wir haben ja alle noch diese, oder vielleicht haben es einige auch noch von unseren Hörern im Kopf, dieses Statement von Riot bezüglich der Titel, die nicht so erfolgreich wie erwartet waren. Und da habe ich mir auch gedacht, okay, vielleicht gehörte das so ein bisschen zu dieser Maschinerie jetzt dazu, zu gucken, wie man die bestehenden Titel jetzt auch noch im E-Sport weiter ausbauen kann, damit sie eben halt lukrativer werden. Also so diese Öffnung für das Konsolenpublikum ist ja manchmal auch nicht unbedingt einfach nur der, ja, wir wollen euch eine bessere Spielerfahrung geben, sondern ja, wir haben jetzt nur noch einen Try und den müssen wir nutzen, sonst geht uns das Spiel über die Barrikaden halt. Wie war da dein erster dein Eindruck, dein Gefühl?
Das Absurde ist, also ich spiele Valorant nicht mehr. Also ich habe Valorant, als es rauskam, angefangen, um zu gucken, ob es mir besser gefällt als Overwatch. Habe dann aber beides liegen gelassen auf Dauer. Und weil ich einfach gemerkt habe, ey, Heldenshooter sind vielleicht einfach erstmal nicht meins, so gerade. Und da ist jetzt dann die Frage, von außen betrachtet ist Valorant sehr erfolgreich. So, also die Leute zocken, die Leute, die spielen, sind happy. Ich habe das Gefühl zumindest, dass es auch noch besser ankommt gerade als Overwatch, so im Direktvergleich. Wenn du jetzt sagst, wenn du mich jetzt fragen würdest, welches der beiden Spiele wird wahrscheinlich häufiger gespielt, würde ich Valorant sagen. So.
Interessant.
Kann aber auch einfach an meiner eigenen Bubble liegen, so, und an dem, was ich davon wahrnehme.
Oder auch an der Außendarstellung so. Ja, klar, manchmal schafft es ja auch ein Publisher sehr gut, einfach sein Spiel gut zu platzieren. Ne?
Genau, also wenn du mich jetzt fragen würdest, welches der beiden Spiele ist das erfolgreichere Spiel, würde ich jetzt sagen Valorant. Welches der beiden Spiele hat am Ende wahrscheinlich die stärkere Firma hinter sich, dann wäre es Blizzard, in dem Fall mit Microsoft jetzt, und das größere Potenzial. Aber wenn wir dann betrachten, was ist denn eigentlich mit den Konsolenversionen von Overwatch und Co., da wird es dann schon ein bisschen mauer. Ne? Also wie oft hörst du denn Leute auch im Gaming-Bereich, wenn du dich mit denen unterhältst, darüber reden, ja, ich zock andauernd Overwatch jetzt gerade auf der Xbox noch nach 4 Jahren. So. Passiert jetzt nicht so häufig, glaube ich. Und deswegen ist halt auch so eine Frage, Ist das denn so ein lukratives Ding, was Valorant sich da erhofft? Oder ist es eher so ein, ja, mal schauen, was passiert. Wir haben ja die Grundlagen des Spiels, haben wir ja. Also du musst ja keine neue Story entwickeln, kein neues Spiel entwickeln, sondern du adaptierst das Spiel jetzt erstmal für eine Konsole oder für ein Konsolensystem. Und da ist natürlich der Aufwand, und du hast vor allem auch die Marke mit Valorant dann schon, da ist der Aufwand halt geringer, als zu sagen, wir machen jetzt ein Spiel für die Konsole von Grund auf. So. Ja. Es hat ein Geschmäckle, aber ich möchte eigentlich nicht, dass es dieses Geschmäckle hat, deswegen verdränge ich das so ein bisschen. Sondern ich bin so, hey, ist doch cool, dass das passiert. Weil ich bin da eher auf dieser, ich sag mal, eine optimistischere Herangehensweise habe ich, wo ich sage, hey, das ist so erfolgreich, dass sie jetzt auch wollen, dass Konsolenspieler das haben. Ja. Und nicht in der pessimistischen Denkweise, hey, die müssen jetzt noch ein bisschen mehr melken. So. Hm. Und ich glaube, das wird sich aber dann zeigen über den Verlauf des ersten Jahres wahrscheinlich oder der ersten zwei Jahre, was ist wirklich mit den Patches? Weil es wurde ja gesagt, alles, was kommt, kommt quasi für alle Plattformen. Ist es dann wirklich so? Und wenn es denn kommt und Fehler auf der Konsole sein sollten, werden die genauso schnell behoben wie auf dem PC etc. pp. Ich glaube, das entscheidet sich dann. Also erst wenn es draußen ist, werden wir wirklich wissen, wie viel Liebe im Support für dieses Spiel dann am Ende steckt oder für die Konsolenversion tatsächlich steckt. Und auch, wie sind dann Turniere geregelt? Ja, also hast du ähnliche Turniere wie auf dem PC oder gehen wir da auch in einem kleineren Weg? So, weil es ist halt ein PC-Spiel am Ende. So, und muss man jetzt erstmal so grob sagen. Auch bei Shootern und bei so Action-Titeln kannst du ja grob sagen, was sind PC-Spiele, was sind Konsolenspiele. Ein Halo wird nie ein PC-Spiel sein am Ende. So, ein Halo wird immer ein Konsolentitel sein, auch wenn es auf dem PC erscheint. Ein Gears wird immer ein Konsolentitel sein, auch wenn es auf dem PC jetzt mittlerweile erscheint. Und dann hast du halt ein Overwatch. So, Blizzard macht erstmal PC-Spiele. So, und da kriegst du halt als Konsolenspieler erstmal die in Anführungszeichen schlechtere Version. Und das ist verständlich. So, du hast halt eine Hauptplattform erstmal und die bedienst du. Und ich glaube, das Einzige, wo ich jetzt wirklich sagen würde, da gibt's kaum Unterschiede, ist ein Call of Duty gerade, ist ein Battlefield wahrscheinlich auch noch, wobei da das Richtung PC wahrscheinlich eher dann noch geht. Aber ein Call of Duty ist wahrscheinlich die es am ehesten noch hinkriegen, zu sagen, na, es ist jetzt kein PC-Spiel, es ist irgendwie auch kein Konsolenspiel, es ist halt irgendwie doch alles. So. Und,
die haben es gut hingekriegt, absolut, ja.
Genau, die also, je nachdem, welche Ecke der Community man fragt, so haben sie es gut hingekriegt.
Ja, aber jetzt so rein vom von der Umsetzung
her, weißt du? Also es geht ja eher dann so gefühlte Fakten, ja. Und da muss man dann so ein bisschen sagen.
Aber es ist so schon auf beiden zu Hause, obwohl ich da fast schon eher die Konsole fast als neues Zuhause eher sehen würde, als den PC fast schon, aber.
Ja, also wenn man sich entscheiden muss, dann ja, aber ich finde, dass ein Call of Duty das am ehesten noch schafft zu sagen, da gibt's jetzt kein, ist ein PC oder das ist ein Konsolenspiel und das ist halt, glaube ich, etwas, was wenigen Spielen gelungen ist, da fühlt sich halt dann keiner benachteiligt und aber über kurz oder lang, also jetzt mal realistisch betrachtet, glaube ich nicht, dass Valorant ein Welterfolg werden wird auf Konsole, sondern dass es halt nice to have ist. So. Also ich glaube, das ist auch nichts, wo die Leute drauf gewartet haben. Jetzt mal
böse wir reden ja gesagt. Auch hier, genau, wir reden ja auch hier erstmal wahrscheinlich jetzt erstmal von der E-Sport-Bubble. Das war ja jetzt so der erste Ansatzpunkt, so was dann die, ich sag jetzt mal, Casual-Gamer daraus machen, so das muss man dann auch erstmal schauen. Aber hier würde sich ja dann wirklich nochmal ein neues Feld öffnen für möglich neue Turniere in diesen Bereichen halt vielleicht sogar auch. Und das ist auf jeden Fall spannend. Muss man mal schauen, wie sich das dann entwickelt.
Genau. Also, wenn ihr wollt, es gibt keine Info, wie lange die Beta läuft. Das muss man auch dazu sagen. Die ist gestartet am 14. Wenn ihr diesen Podcast hört, kann sie auch schon vorbei sein. Keiner weiß es. Wenn nicht, geht gerne.
Am 13., glaube ich.
Achso, ja, am 13. oder 14.
Irgendwo, 13. war es, glaube ich, für Europa und steht auf jeden Fall im Artikel, schaut da nochmal gerne rein, aber am 14. startet sie in Vereinigten Staaten, Kanada, UK, Europa und Japan.
Genau, also ihr könnt reingucken, vielleicht läuft sie noch, vielleicht auch nicht.
Vielleicht,
ja. Habt ihr Pech. Aber vielleicht, weißt du, was ich mache? Ich gucke gleich rein. Ich werde jetzt gleich mal gucken, dass ich mich da registriere und dann lade ich sie mir runter und dann spiele ich das mal.
Ja, und dann kannst du zum nächsten Podcast sagen, wie du es gefunden hast.
Ja, weil die Beta dann vielleicht schon vorbei ist. Also an der Stelle nochmal Dankeschön, Nicole. Dankeschön an euch da draußen, an den Weltempfängern. Ihr geht jetzt bitte auf eine Plattform eurer Wahl und hinterlasst eine positive Bewertung für unseren Podcast. Obwohl, ich sag nicht bitte, ihr macht das jetzt einfach. So, jetzt. Ihr geht jetzt auf die Plattform eurer Wahl und danach gucken wir mal, wo es sich gelohnt hat, hier Werbung zu machen. Ja, also positive Bewertung dalassen ist extrem wichtig. Nicole, dir gebühren die letzten Worte. Ich sag schon mal ciao.
Ja, vielen Dank, Chris. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, der ein oder andere hat auch ein bisschen Spaß mit der EM. Ansonsten kann ich es auch absolut verstehen, wenn nicht. Aber ja, bis zum nächsten Mal in 2 Wochen und wir hören uns dann wieder. Ciao.
Jetzt muss ich doch nochmal reingrätschen, tut mir leid. Weil
toll.
Wir haben doch gewettet. Also nee, nicht gewettet, aber wir haben ja getippt für die EM im letzten Podcast. Und aktuell, du hast ja gesagt, Deutschland ganz hoch im Kurs. Du hast gesagt, Spanien ganz hoch im Kurs. Ich habe gesagt, England ganz hoch im Kurs. Bisher sind wir alle ganz gut dabei.
Ja, das stimmt. England hat ja auch zwar mehr schlecht als recht, aber immerhin auch ein 1-0 gegen Serbien. Eben, absolut. Also das kann sich noch steigern. Vor allem, ich habe im Kicker-Manager-Spiel habe ich Kane unter anderem im Sturm und das muss ich noch auszahlen, hoffentlich.
Absolut. Also momentan sind wir beide noch dabei. Mal gucken, wie es dann im nächsten Podcast sein wird.
So wie es sein soll.
Das, ja, Gott sei Dank. Das war's jetzt aber wirklich. Auf Wiedersehen und ciao.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Ui, 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 ui. Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. Ganz allein verlorene Goldschätze finden? Ding. Und an den größten Dreck schrauben, die Welt je gesehen hat? Oh, ja. Dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Ja. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.